Wenn ihr euch erinnern könnt, wir haben vor einigen Monaten habe ich über das erste Kapitel aus Matthäus-Evangelium gepredigt. Es war ein sehr interessanter Text und wir werden heute fortsetzen im Matthäus-Evangelium, und zwar das zweite Kapitel. Ich möchte zuvor noch an einige Dinge erinnern, die wichtig zu beachten sind, wenn wir das Matthäus-Evangelium studieren, wenn wir es lesen und wenn wir für uns etwas herausnehmen wollen. Eine Sache ist, wir müssen verstehen, dass Matthäus aus der Perspektive eines Juden schreibt. Und er schreibt an die Juden, an sein Volk. Und das oberste Ziel von Matthäus ist, seinem Volk zu zeigen, wer Jesus Christus wirklich ist, wer der Messias wirklich ist. Und deshalb beginnt er im ersten Kapitel gleich mit dem Geschlechtsregister. Ganz eigentümlich, aber es hat seinen Sinn, seinen guten Grund. Denn mit dem Geschlechtsregister zeigt Matthäus seinem Volk ganz klar, wer sie sind, was sie eigentlich sind. Die Juden haben viel zu viel von sich gehalten, viel zu hoch von sich gedacht. Und Matthäus, er leitet ein und zeigt sofort, 4 heidnische Frauen habt ihr in eurem Geschlechtsregister. Er zeigt auf die Sünde des David mit Bathseba, der Frau des Uria. Und weiter führt er fort mit der Deportation nach Babylon, in die Gefangenschaft. Aber genauso macht Gott das auch mit uns sehr oft. Erst einmal muss er uns den Teppich unter den Füßen wegziehen, damit wir von unserem hohen Ton runterfallen, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, um zu erkennen, wer wir eigentlich sind. Das Gute ist, und die gute Nachricht ist, Matthäus lässt das Volk hier nicht alleine stehen mit diesem Problem. Sondern im ersten Kapitel führt er direkt fort und er führt hin zur Lösung des Problems. Und das ist Jesus Christus. Wir lesen Matthäus Kapitel 1, Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und wenn du heute ein Problem hast, oder wenn du weißt, dass du heute ein Sünder bist und Sünde hast, dann gibt es eine Lösung des Problems. Und das ist Jesus Christus. Ich möchte ganz kurz festhalten, im ersten Kapitel geht es um das Problem. Es geht um die Sünde des Volkes. Und um die Lösung des Problems. Und das ist Jesus Christus. Und wir werden heute uns das zweite Kapitel anschauen. Und im zweiten Kapitel geht es darum, wie die Menschen auf diese Lösung reagieren, auf Jesus Christus. Wie reagieren die Menschen auf die Geburt Jesu? Das ist heute das Thema und deswegen habe ich auch das Thema überschrieben oder diese Predigt, die Reaktion der Menschen auf die Geburt Jesu. Matthäus zeigt dir 2 Menschengruppen. Die eine Gruppe, das sind diejenigen, die ihn anbeten und ihn annehmen, und die andere Gruppe auf der anderen Seite, das sind diejenigen, die ihn ablehnen, die aggressiv reagieren, die mit ihm nichts zu tun haben wollen, die ihm aus dem Leben schaffen wollen. Es gibt nur diese 2 Gruppen. Und es wird uns auch keine andere Reaktion vorgestellt. Und deshalb gilt heute eine Devise. Du musst dich heute dafür entscheiden, ob du links oder rechts stehst. Du musst heute dich überprüfen und fragen, stehe ich links oder stehe ich rechts? Gehöre ich zu denen, die ihn angenommen haben, oder gehöre ich zu denen, die ihn abgelehnt haben oder ablehnen? Viele Menschen beruhigen sich so in einer Zone der Gleichgültigkeit. Sie denken, ich habe Gott ja überhaupt nichts getan. Warum sollte er mir was haben wollen? Aber das ist eine ganz falsche Haltung. Denn die Bibel sagt uns, entweder oder. Entweder du akzeptierst ihn, du nimmst ihn an in deinem Leben, oder du lehnst ihn ab. Es gibt keine goldene Mitte. Man kann keine gleichgültige Position beziehen. Deswegen die Frage, und ich wünsche dir, wenn wir heute in diese Geschichte hineinschauen werden, wenn ich dich da mit hineinnehme, dass du darüber nachdenkst, wo stehe ich heute? Es kann ja sein, dass du vielleicht Sonntag für Sonntag zum Gottesdienst gehst, dass du ein fleißiger Kirchengänger bist, aber du hast ein Problem. Du weißt gar nicht, wo du stehst. Denn es heißt nicht, wenn du alles erfüllst, um die Leute zufriedenzustellen, wenn du alles erfüllst, um einen guten Ruf zu haben, dass du auch tatsächlich Jesus angenommen hast. Wir werden das auch gleich noch sehen. Wir lesen Matthäus Kapitel 2. Wenn ihr die Bibeln dabei habt, könnt ihr es gerne aufschlagen. Oder einen Knopfdruck auf dem Smartphone, tut es auch. Matthäus Kapitel 2, 1 und 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Also für diese Männer ist eins klar, die Frage ist nicht, gibt es einen König oder ob ein König geboren wird, sondern klar ist, es gibt einen, nur wo ist er? Die Frage natürlich oder eine weitere Frage ist, wer sind eigentlich diese Männer, diese Weisen? Wir hören immer viel von ihnen oder oft gerade zur Weihnachtszeit, in der Weihnachtsgeschichte und wir assoziieren so gewisse Bilder, so eine Vorstellung, die wir haben, die wir vielleicht irgendwo mal gesehen haben. Meistens sind es drei Personen. Aber wir sehen hier, dass es nicht drei Personen sind. Wir wissen nicht, wie viele Personen es waren. Es waren mindestens zwei. Es können aber auch viel mehr gewesen sein. Wir wissen auch nicht genau, wer diese Männer sind und wo genau sie auch herkommen. Natürlich gibt es viele Theorien, Vermutungen. Man spekuliert. Es gibt Wissenschaftler, die sich damit auseinandergesetzt haben, die Berechnung gemacht haben und so weiter. Aber es gibt eine naheliegende Vermutung, über die ich kurz sprechen möchte. Und zwar ist es das Volk Israel selbst, das in der Gefangenschaft in Babylon war. Und wir haben hier einen Indiz, einen Hinweis, dass diese Männer aus dem Morgenland kommen. Und für die Juden oder für die Menschen, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir das Alte Testament lesen, dann steht das Morgenland immer im Zusammenhang mit Babylon, mit den Heiden. Und so auch hier. Mit aller Wahrscheinlichkeit kommen diese Männer aus Babylon. Und die Vermutung ist auch sehr naheliegend. Deshalb, ich erinnere uns an das Buch Daniel, dass Daniel sehr viel über das Judentum oder die Juden in der Gefangenschaft schreibt. Wir wissen zum Beispiel, dass Daniel und seine Freunde, sie kommen nach Babylon und sie kommen an den Königshof und sie werden zu den höchsten Beratern des Königs. Das Interessante ist, Daniel überlebt vier Könige. Einer nach dem anderen stirbt, wird ermordet, wird vom Thron gedrängt. Aber alle diese Könige wollen, dass Daniel der Berater am Hof des Königs bleibt. Interessant. Daniel wird sehr alt. Und wenn wir das 9. Kapitel lesen, dann erscheint der Engel dem Daniel, während Daniel betet, und er sagt ihm, Daniel, du bist ein viel geliebter Mann. Wir wissen aber auch, dass Daniel der Oberste war über die Astrologen, über die Sterndeuter, über die Magier. Das scheint so ein bisschen paradox, weil Daniel ja eigentlich ein Mann Gottes ist. Was hat er mit diesen heidnischen Priestern zu tun? Aber ja, Daniel ist der Oberste und zudem auch noch ein Geliebter, sowas wie ein Abteilungsleiter. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass ein Abteilungsleiter heutzutage geliebt wird. Aber Daniel war einer, der tatsächlich geliebt wurde und der auch einen guten und großen Einfluss hatte. Und wir können natürlich sagen, dass dieser Einfluss, der so groß war, sich einfach dort niedergesetzt hat in den Köpfen dieser Männer. Und wir wissen auch, dass diese Weisen oder diese Magier, diese Sterndeuter, gebildete, gelehrte Leute waren, die sich sehr intensiv auseinandergesetzt haben mit den Schriften, mit der Wissenschaft. Sie haben die Himmelsgestirne erforscht. Es waren auf jeden Fall Männer, die etwas zu sagen hatten. Und Daniel hat sie beeinflusst. Er hat sie geprägt. Sie haben Daniel geachtet. Und wer ihn nicht geachtet hat, der wurde vor die Löwen geworfen. Das lesen wir auch. Nun können wir natürlich sagen, irgendwie und irgendwo hat sich da irgendwas festgesetzt und Gott gebraucht das Wissen dieser Männer, die Erinnerung an Daniel, an die Juden in der Gefangenschaft, aber auch den Stern, um diese Männer nach Jerusalem zu führen. Und das Erstaunliche ist, dass die Männer, die nach Jerusalem kommen, ja Heiden sind. Und wir sehen hier das Erstaunen auf beiden Seiten. Sowohl Herodes erstaunt darüber, dass da Heiden kommen, und die Heiden sind erstaunt darüber, dass Herodes in dem Land, wo der König geboren werden sollte, gar nicht Bescheid weiß darüber. Stellt euch mal vor, es kommt ein Botschafter eines anderen Landes nach Deutschland und sagt, hört mal, ihr habt einen großen Schatz und wir würden gar nichts davon wissen. der würde sich auch denken, Moment, was ist das Problem? Aber ich denke, es ist nicht der Hauptgedanke, herauszufinden, wer diese Männer sind, was sie gemacht haben, wer sie waren, sondern das Wichtigste ist, dass Matthäus uns hier klar machen möchte, worauf er seinen Fokus setzt, möchte uns sagen, dass diese bedeutenden Männer, die eine besondere Stellung in ihrem Land hatten, einen besonderen Job hatten, dieses Land, die Komfortzone verlassen, sich auf einen beschwerlichen Weg machen, um Jesus anzubeten. Und das ist der Kerngedanke, über den wir heute reden werden. Wir wissen nicht, wie gesagt, wie viele Männer es waren, aber wir wissen eins, sie waren auf der Suche. Auf irgendeine Art und Weise hat Gott in den Herzen dieser Männer gewirkt. Wir haben hier die Parallele zu Kapitel 1, dass Gott 4 heidnische Frauen wählt, um sie in seinen Heilsplan mit einzubinden. Auf irgendeine unverständliche Art und Weise wirkt Gott an den Herzen und wir können daraus ganz klar schließen, Gott handelt, wie er will und er nutzt Menschen, die er möchte. Wir wissen auch zum Beispiel Hiob, ein gutes Beispiel. Hiob hatte überhaupt nichts mit dem Volk Israel zu tun. Er kannte nicht das Gesetz, auch nicht die Gebote, aber auf irgendeine Art und Weise wirkt Gott in dem Herzen Hiobs und Hiob erfürchtet Gott. Genauso lesen wir auch von Abraham. Abraham lebte in Ur, dort wurde die Sonne angebetet und als er nach Haran kam, wurde dort der Mond angebetet. Aber Abraham fürchtet Gott. Ein gutes Beispiel Ruth. Ruth zieht mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem und sie sagt, dein Gott soll auch mein Gott sein. Kann man das erklären? Nein. Aber auf irgendeine Art und Weise wirkt Gott in den Herzen dieser Menschen und er wählt diese Menschen und er führt sie und nutzt sie für seine Zwecke. Wir wollen uns heute die Merkmale der Weisen anschauen, was sie charakterisiert. Was macht sie eigentlich aus? Was hat sie dazu getrieben, Jesus Christus zu suchen und anzubeten? Und der erste Punkt, über den wir reden wollen, ist, sie suchen Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, aber Menschen, die Jesus ignorieren oder ihn ablehnen, das sind die Menschen, die immer eine Ausrede haben, die immer irgendeinen Grund haben, warum sie gerade keine Zeit haben, zu beten, zu lesen oder die Gottesdienste zu besuchen. Ich kenne solche Fälle. Ich kenne Leute, wenn man sie eingeladen hat zum Gottesdienst und gesagt hat, hör mal, wir haben Sonntagmorgen Gottesdienst, möchtest du nicht kommen? Nee, ich bin gestern so spät von der Feier gekommen, geht gar nicht. Wir hatten so eine kurze Nacht. Wenn man sie für den Abendgottesdienst einlädt, nee, ich muss morgen früh zur Arbeit, geht auch nicht. Und wenn es mittags wäre, das Auto ist gerade kaputt, es geht auch nicht. Diese Leute haben immer irgendeinen Grund, warum sie nicht kommen können. Was meint ihr? Diese Männer waren ganz normale Menschen. Mit aller Wahrscheinlichkeit hatten sie Familien, vielleicht auch Kinder. Es ging ihnen gut, sie hatten Sicherheit. Aber diese Männer verlassen alles, sie opfern Zeit, sie opfern Geld, sie opfern ihre Sicherheit und sie riskieren ihr Leben, um auf diese Reise zu gehen. Und das waren nicht 5, 10 oder 20 Kilometer, sondern ich habe so grob nachgerechnet, das waren mindestens 800 Kilometer. Diese Leute ohne Flugzeug, ohne Schiff, ohne Zug, zu Fuß oder mit Lasttieren gegangen sind, mit einem Ziel, Jesus anzubeten, den König der Juden. Jesus sagte einmal, wer mir nachfolgen will, der muss alles verlassen. Und das ist genau das, was diese Männer hier machen. Sie verlassen alles, um Jesus zu suchen und ihn anzubeten. Und ich möchte dir heute die Frage stellen, suchst du heute Jesus Christus? Schauen uns das zweite Merkmal an. Diese Männer, sie kamen, um Jesus anzubeten. Wäre es nicht viel vernünftiger, zu Hause zu bleiben? Ich meine, wir können ja sagen, ihr könnt doch auch von zu Hause aus, von dort aus, wo ihr lebt, Jesus anbeten. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ein König der Juden geboren werden sollte, warum müsst ihr diese lange, beschwerliche Reise auf euch nehmen? Bleibt doch dort, wo ihr seid. Ihr könnt ihn doch dort anbeten. Oder es kann ja auch sein, wenn es tatsächlich so ein großer König ist, dass sie irgendwann mal so bekannt und berühmt wird, dass die Kunde auch zu uns kommt. Und dann werden wir ihn auch anbeten. Trotzdessen sehen wir, diese Männer machen sich auf den Weg, um Jesus zu suchen. Und die Frage ist, was ist das für ein Grund? Was gibt es für einen Grund, warum diese Männer trotzdem gehen, um Jesus zu suchen? Für mich gibt es nur eine einzige Erklärung. Diese Männer machen sich trotzdem auf den Weg, weil sie Jesus persönlich begegnen wollen. Der Wunsch dieser Männer ist, den Gott, diesen neugeborenen König, ganz persönlich kennenzulernen. Und da reicht es nicht, eine Fernbeziehung zu führen. Es reicht nicht, irgendwo von irgendwo ihn anzubeten, sondern Gott anzubeten heißt, ihn persönlich kennenzulernen. Und ich frage dich heute, kennst du Jesus Christus ganz persönlich? Und wenn wir schon über Weihnachten sprechen und über die Bedeutung von Weihnachten, dann müssen wir ganz klare Stellung beziehen und sagen, Weihnachten ist ein Entscheidungsfest. Denn wirklich Weihnachten kannst du nur dann feiern, wenn du Jesus Christus ganz persönlich kennst. Der dritte Punkt, Vers 10, als sie nach Herodes weiterziehen, kommen sie vor das Haus, über das der Stern stehen bleibt. Und es steht so geschrieben, sie waren sehr hoch erfreut. Und Matthäus nutzt hier sehr, sehr kraftvolle Worte, sehr starke Worte, um zu zeigen, wie diese Männer sich wirklich freuten. Sie freuten sich wie kleine Kinder. Sie freuten sich nicht einfach nur oder waren auch nicht einfach nur hoch erfreut, sie waren sehr hoch erfreut. Es überschüttete sie eine Form von Euphorie, ein Jubelschrei. Warum? Weil diese Männer das Ziel ihrer Reise erreicht haben. Es war ein Lebenswerk. Ich habe vorhin schon gesagt, diese Männer waren gelehrte Leute. Es waren Wissenschaftler, die eine gute Bildung genossen haben. Und für diese Männer war das ein Lebenswerk, das sie erreicht haben. Jesus Christus persönlich anzutreffen. Den König der Juden persönlich zu erleben. Bist du hoch erfreut, wenn du eine Begegnung mit Jesus Christus hast? Kannst du von dir sagen, dass du dich von Herzen freuen kannst, dass du in Euphorie ausbrichst, dass du jubelnd bist, wenn du Jesus triffst? Kann es sein, dass du dich vielleicht auch täuscht und dass der ganze Weihnachtstrubel dich überschüttet und du denkst, du freust dich? Es vergehen ein paar Tage. Und es beginnt der ganz normale Alltag. Und von dieser Freude ist eigentlich nicht viel übrig geblieben. Ich habe mich heute morgens noch unterwegs mit Helena unterhalten. Das, was ich schon so seit langem beobachte, so ein klassischer Predigteinstieg zu Weihnachten. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind, um gemeinsam Weihnachten zu feiern. Auch wenn es so stressig ist und wir von einer Feier zur anderen gejagt werden, dass wir trotzdem zusammengekommen sind, um die Geburt Jesu zu feiern. Das Komische ist, dass das Jahr für Jahr gesagt wird. Ich weiß zwar nicht, warum das gesagt wird, ob der Prediger keinen besseren Predigteinstieg gefunden hat oder einfach, weil er die Leute andocken möchte, da, wo sie gerade stehen. Ich weiß es nicht, aber es ist interessant. Keiner unternimmt was dagegen. Anscheinend ist es gar nicht so schlimm. Es wird zwar so viel darüber gesprochen, Stress, 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 aber jeder macht es trotzdem. Wenn es doch so schlimm wäre, würde man doch was dagegen unternehmen. Ich meine, wenn ich ein Problem habe und ich bin krank und ich gehe zum Arzt, dann gehe ich ja zurück mit der Hoffnung, jetzt gibt es endlich ein Problem, eine Lösung, womit ich das Problem beheben kann. Aber anscheinend ist das gar kein Problem, das ist normal. Und ich glaube, das Problem ist ganz woanders. Das Problem liegt darin, dass das alles drumherum gar nicht so schlimm ist. Aber man möchte das nutzen, um das eigentliche Problem zu verdecken. Ja, wir waren jetzt am Freitag auf der Straße, haben mit einigen darüber gesprochen und ich frage, hör mal, hast du überhaupt ein Ziel? Hast du irgendeinen Plan für dein Leben? Ja, chillen. Ja, wie sieht das denn aus? Ja, ich stehe morgens auf und dann mache ich den ganzen Tag, was ich machen möchte. Ja, und das war's? Ja, das war okay. was brauche ich denn mehr? Es macht doch sowieso alles keinen Sinn. Und irgendwann mal ist das Leben sowieso zu Ende. Ja, aber ist das wirklich? Wir merken, jeder Mensch hat irgendwo oder sucht irgendwo eine Möglichkeit, um das eigentliche Problem, die Leere des Herzens, irgendwie zu verdrängen. Und vor allen Dingen zur Weihnachtszeit, da gelingt das am besten. Stress, irgendwas zu tun, auf der Suche nach Geschenke, auf der Vorbereitung oder bei der Vorbereitung für das Essen, egal was es ist, der Teufel hat immer eine Möglichkeit für uns parat, um das Wichtigste des Lebens, den Sinn des Lebens oder die Frage nach dem Sinn zu verdrängen. Ich möchte dich heute fragen, kannst du von einer echten Freude sprechen? So wie diese Männer es erlebt haben, als sie vor diesem Haus stehen und sie endlich wissen, wir sind am Ziel, unser Reis angekommen. Es gibt zwei sehr gute Beispiele in der Bibel im Neuen Testament von Männern, die auch so gedacht haben. Sie dachten, sie hätten die Erfüllung des Lebens. Die erste Person ist in Johannes 3, das ist Nikodemus. Nikodemus kommt bei Nacht zu Jesus. Und Jesus sagt, es bringt dir überhaupt nichts, dass du so ein hohes Ansehen vor dem Volk hast. Es bringt dir überhaupt nichts, dass du Ehre genießt und die Leute sich vor dir verneigen, wenn du durch die Straßen ziehst. Ja, Nikodemus war durchaus ein sehr angesehener Mann. Er hatte in der Karriere oder bei der Karriere das Höchste erreicht, was er erreichen konnte. Aber der Oberste, der Sanhedrin, das ist ein Rat, der oberste Rat der Juden. Er hatte was zu sagen. Er hatte Macht, er war reich, er hatte Geld, er hatte alles, was er wollte. Aber dieser Mann kommt irgendwann mal zu dem Punkt und er merkt, mir fehlt irgendetwas. Und wir denken oft, wenn ich jetzt das gemacht habe und wenn ich das erreicht habe und dann mache ich das und dann bin ich erfüllt. Egal, wie viel du erreicht hast, du wirst immer an den Punkt kommen, dass du merkst, ich bin nicht erfüllt, wenn ich Jesus Christus mir die Freude des echten Lebens gibt. Ein zweites Beispiel, das ist der reiche Jüngling. Eine sehr, sehr interessante Begebenheit. Da kommt ein junger Mann, der auch sehr viel von sich denkt, der seinen Ton sehr hoch gesetzt hat. Und Jesus holt ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Und was sehen wir an diesem Mann? Dieser Mann, der hat anscheinend, so sagt er auf jeden Fall, alle Gesetze gehalten. Wir wissen, dass das nicht möglich ist, aber in seinen Augen war es wahrscheinlich möglich und er dachte von sich so viel, dass er davon ausging, ja, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich tue das und ich tue das und ich tue das. Kennen wir das? Wir gehen auch sonntags zur Kirche und wir besuchen auch die Gebetsstunde und auch die Kinderstunde und wir beten zweimal am Tag und wir lesen auch die Bibel, morgens ein Kapitel, abends ein Kapitel. Wir haben jetzt mit einem Moslem gesprochen, fünfmal am Tag bete ich und wenn ich es einmal vergessen habe, dann stehe ich extra Nacht auf und bete. Wir machen so viel und wir denken, das ist die Erfüllung des Lebens. Und irgendwann merken wir, das war es nicht. Nur viele Menschen, sie wissen nicht, wie sie aus diesem Problem herauskommen. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste, das sind die Pharisäer. Und sehr oft erinnert mich das an unsere Zeit heute, an uns. Wir haben ein enormes Wissen. Wir denken, wir wissen so viel. Wir haben so viele Möglichkeiten. Aber wenn dann diese Menschen, die auf der Suche sind, die leer in ihrem Herzen sind, zu uns kommen, dann wissen wir gar nicht, was wir ihnen sagen sollen. Schaut mal im zweiten Kapitel, diese Männer, sie kommen, diese Weisen, die sind auf der Suche nach Jesus Christus, nach dem neugeborenen Judenkönig, und sie kommen in das Land, da wo der neugeborene König geboren werden sollte. Sie gehen davon aus, ist doch klar, das Volk muss in einer Erwartungshaltung sein. Aber sie finden was ganz anderes vor. Erschrockene Gesichter. Herodes erschrickt und das ganze Volk erschrickt mit ihm. Das hat natürlich noch eine andere Bedeutung, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber was ist das Problem? Da kommen die Pharisäer. Herodes lässt die Obersten rufen, die Schriftgelehrten, die sich Tag und Nacht mit diesem Wissen vollgepumpt haben. Und er fragt sie, stimmt das, was diese Männer sagen? Ja, natürlich, sie schlagen auf. Ja, das stimmt. Und was sehen wir dann? Kein Jubelschrei, keine Euphorie, kein Glück. Sie verschwinden genauso heimlich oder stillschweigen, wie sie gekommen sind. Sie hätten ja zumindest mitgehen können, wenn sie ja schon das Volk waren, das auf den Messias gewartet hat. Aber wir sehen nichts davon. Sie gehen nicht mit den Weisen auf der Suche nach Jesus, auf den Neugeborenen, auf den verheißenen Messias. Sie sind so beschäftigt mit ihrem Wissen und mit dem Alten Testament, dass der Gedanke an den Messias, naja, nur eine Theorie ist, es steht so geschrieben, ja, aber doch nicht jetzt, später, irgendwann mal, jetzt, nee, uns geht's doch gut. Kannst du sagen, dass du die echte Weihnachtsfreude oder die echte Freude hast, die dein Leben erfüllt? Der vierte Punkt, sie fielen nieder, um anzubeten. Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind St. Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es gab in der Antike zwei Gesten der Unterwerfung. Entweder man kniete auf den Boden und berührte mit der Nase den Boden, mit der Nasenspitze den Boden, oder man legte sich mit dem ganzen Körper auf die Erde, breitete die Arme aus. Beide Gesten haben die gleiche Bedeutung. Ich unterwerfe mich dir und du kannst mit mir machen, was du willst. Es gibt eine sehr interessante Szene von dem römischen Imperator Cäsar, der in Gallien mit seinem Heer einmarschiert und dort kommt es zu einer Begegnung mit dem gallischen König. Es kommen zu mehreren Kriegen und irgendwann merkt der gallische König, dass er keine Chance mehr hat. Azangetorix ist sein Name. Und um das Leben seiner Leute zu schonen oder sie zu verschonen, nimmt er allen Mut zusammen und er reitet in das Heerlager von Cäsar ein, steigt vom Pferd, geht bis vor den Thron Cäsars, zieht alle seine Waffenrüstung aus, legt sie nieder, übergibt das Schwert und legt sich mit ausgebreiteten Armen auf den Boden. Als eine Geste, ich unterwerfe mich dir, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich möchte dich heute fragen, hast du das auch getan? Denn was bedeutet es, für diese Männer Jesus anzubeten, sich auf den Boden zu knien, sich ihm zu unterwerfen, sich ihm völlig hinzugeben? Was heißt das eigentlich? Es hat eine ganz klare Botschaft. Jesus möchte der Herrscher über dein Leben sein. Und diese Männer waren bereit, ihr Leben hinzugeben. Sie waren bereit, diesen weiten Weg zu machen, Zeit, Geld zu opfern. Vielleicht hätten sie ihre Familien auch nie wieder gesehen, aber sie wollten eins erreichen, sie wollten sich diesem neugeborenen König unterwerfen. Und die Frage, die jeder von uns heute stellen muss, ist, habe ich das auch getan? Wisst ihr, was das Problem ist und warum das so schwer ist? Denn in dem Moment, wo ich mich vor Gott ausbreite, ihm mein ganzes Leben öffne, ihm die Schlüssel meines Herzens übergebe, heißt das, nicht mehr ich bin Herrscher auf dem Thron meines Herzens, sondern ich übergebe dir die Herrschaft. Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und folge mir nach. Das ist eine ganz klare Bedingung, sich selbst zu verleugnen. Das größte Problem, das der Mensch hat, womit wir jeden Tag zu kämpfen haben, das ist die Selbstverleugnung. Wir haben den Vers bereits schon gelesen, Kapitel 1, Vers 21. Dort lesen wir, Jesus ist gekommen als Retter der Sünden. In Kapitel 2, Vers 6 steht geschrieben, und du, Bethlehem im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten, Städten, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, und jetzt hören wir gut zu, der mein Volk Israel weiden soll. Im ersten Kapitel ist er gekommen, um zu retten. Hier im zweiten Kapitel geht es darum, dass er das Volk weiden will. Und was heißt das? Dass die Schafe ihm gehorsam sein müssen. Jesus weiß immer am besten, wo die richtigen Weideplätze sind. Er weiß, wo wir das für notwendig für unser Leben kriegen. Und das bedeutet absolute Herrschaftsabgabe. Der fünfte Punkt, sie brachten ihm Gaben, königliche Geschenke. Ich will jetzt nicht auf die Symbolik dieser Geschenke eingehen. Das ist auch nicht das Wichtigste hier, sondern Der Kerngedanke ist, diese Männer, sie sind bereit, ihm zu dienen. Und sie geben ihm das Beste. Es gibt natürlich jetzt viele Menschen, auch viele Christen, die sagen, ja, womit kann ich denn Jesus dienen? Schau mal, der kann gut singen. Oder der ist handwerklich so begabt. Oder das ist ein richtiger Denker, der schreibt Bücher. Oder der andere, der kann gut spielen. Einer redet oder was auch immer, aber ich, was soll ich denn Jesus geben? Es gibt mindestens zwei Gaben, die jeder Mensch besitzt. Zwei Gaben, die jeder Mensch Gott geben kann. Erstens Zeit. Jeder Mensch von uns hat Zeit bekommen. Und jeder Mensch wird für die Zeit Rechenschaft geben müssen. Und es gibt keinen, der sagen kann, ich kann meine Zeit Jesus nicht opfern. Selbst die Kleinen unter uns. Auch die haben die gleiche Zeit bekommen. Eine zweite Gabe, Geld oder Gut. Auch damit können wir dienen. Und daneben gibt es noch viele andere Dinge, Fähigkeiten, mit denen wir dienen können. Und die können so unterschiedlich aussehen, die können auch so unterschiedlich in der Gemeinde verwendet werden. Da gibt es keine Elite, keine Truppe von Leuten, die nur diejenigen sind, die Gott dienen können. Vielleicht haben wir das oft erlebt oder kennengelernt. Es sind nur einige wenige, die dazu beitragen, irgendwie einen Gottesdienst zu gestalten. Aber wisst ihr, heutzutage hat jeder zwei Dinge, Zeit, Geld oder Gut. Das können wir Jesus Christus geben. Ein sechster Punkt, die Belohnung der Suchenden. Und das ist der Vers 12. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einen anderen Weg zurück in das Land. Jesus oder Gott hier in dem Fall belohnt diese Männer. Er belohnt die Suchenden. Er bewahrt sie. Er erscheint ihnen in einem Traum und er sagt ihnen, kehrt auf einen anderen Weg zurück. Und sie tun es auch. Wir haben uns jetzt die eine Seite angeschaut und wir werden jetzt noch kurz auf die andere Seite zu sprechen kommen. Die andere Seite, wer ist das? Das war Herodes. Wir haben gerade gesehen, Herodes und ganz Israel oder ganz Jerusalem steht hier geschrieben, erschrickt mit ihm. Wer war Herodes? Was wissen wir über Herodes? Wir verbinden sofort, wenn wir den Namen Herodes hören, mit etwas Negativem. Das ist auch in der Literatur sehr oft so. Zum Beispiel der Name Judas hat sich immer mal so eingebürgert. Und wenn wir sagen Judas, oder es gibt auch das Schimpfwort Judas, damit meinen wir, ja, du bist ein Verräter oder Lügner. Bei Herodes ist es nicht anders. Vielleicht nicht so häufig wie Judas, aber auch wird Herodes verwendet als jemand, der einfach machtbesessen ist. Das war er tatsächlich. Aber ich möchte erst einmal einige positiven Seiten von Herodes aufzeigen. Die gab es tatsächlich. Wir wissen von Herodes aus der Geschichtsschreibung, aber auch aus der Apostelgeschichte, dass Herodes jemand war, der ein Wohltäter war. Zum Beispiel wissen wir, dass Herodes zum Judentum konvertiert ist. Er hat den Judaismus angenommen. Zwar haben ihn die Juden nicht gemocht. Warum? Das werden wir gleich sehen. Aber erstens einmal, Herodes war jemand, der viel Gutes für das Volk Israel getan hat. Er hat viele Städte gebaut. Er hat viele Siedlungen gebaut. Er hat den Tempel aufgerüstet. Er hat ihn ausgebessert. Er hat ihn zu einem prächtigen Palast gemacht. Er hat die Burg Antonia gebaut und vieles mehr. Und als die Juden Israel mal in eine Wirtschaftskrise gekommen ist, hat er seine Geld- und Kornspeicher geöffnet, damit das Volk normal weiterleben kann. Damit die Wirtschaft weiterläuft. Das hat er nicht nur einmal getan. Aber Herodes hatte ein Problem. Herodes war machtbesessen. Er fürchtete um seinen Thron wie nichts anderes. Erst einmal, er nennt Herodes selbst von seiner Frau, den Bruder, zum Priester im Tempel. Aber als er dann merkt, dass er ihn zur Gefahr wird, dass er ein Rivale wird, weil er an Ehre und Anerkennung gewinnt, lässt er ihn einfach kaltblütig ermorden. Später lässt er seine eigene Frau ermorden, weil er so voller Neid und Hass auf sie ist. Danach lässt er zwei Söhne ermorden, seiner Frau, weil auch sie eine Gefahr für seinen Thron werden konnten. Und kurz vor seinem Tod lässt er noch einen dritten Sohn ermorden. Und das alles spielte sich innerhalb einer Familie ab. Eine Tragödie, eine Katastrophe. Und nur, weil dieser Mann ein ganz großes Problem hatte, er war machtbesessen und blutrünstig. Vielleicht sagen wir, ja, wir, was habe ich denn mit Herodes zu tun? Ich bin doch nicht Herodes. Nein, bist du vielleicht nicht. Natürlich nicht. Aber wir haben alle das gleiche Problem, das fängt bei den Kindern an. Nein, ich will. Der andere, nein, aber ich. Und das kennt jeder. Wir müssen den Kindern nicht das Schlechte beibringen, das haben sie im Herzen. Wir Erwachsene können es vielleicht besser verstecken, aber wir denken genauso. Warum der schon wieder? Warum nicht ich? Und die erste Reaktion, die wir bei diesem Menschen sehen, das ist die Unruhe. Wenn ein Mensch eine Begegnung mit Jesus Christus hat, die erste Reaktion, das erste Merkmal, er wird unruhig. Warum? Es geht hier um Macht. Es geht um Herrschaft. Denn wenn ich Jesus Christus begegne, steht immer eine Frage. Wer ist der Herrscher deines Lebens? Und Herodes fürchtete um seine Herrschaft, wie um nichts anderes. Deswegen wurde er unruhig. Und ganz Jerusalem erschrickt mit ihm, weil sie wissen, oh oh, jetzt kann das Blutbad von vorne beginnen. Dieser Mann wird alles dran setzen und er wird so lange morden und tun, bis er den König ausgeschaltet hat. Ja, es ist ein Kampf. Denn wenn Jesus Herrscher deines Lebens wird, dann ganz oder gar nicht. Amerikaner sagen all or nothing. Das müssen wir uns merken. Entweder ganz oder gar nicht. Ich möchte dir die Frage stellen, ist Jesus ganz der Herrscher deines Lebens? Ein zweites Merkmal, was ihn charakterisiert, er ist listig. Er versucht irgendwie auf der einen Seite noch so zu tun, als würde er Jesus, den neugeborenen König, anbeten wollen, aber auf der anderen Seite hegt er heimlichen Gedanken, ihn zu ermorden. Und das sind die Menschen, die behaupten, ja, so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht. Schau mal, ja, ich weiß, es gibt immer Dinge, aber wir sind ja alle schlecht. Aber trotzdem, ich tue noch Gutes und ich habe auch meiner Schwiegermutter geholfen. Ist ja auch nicht mal ganz einfach. Und so weiter, solche Dinge. Ne? Also dann versucht man auch so ein paar Sachen aufzureihen, die irgendwie einen noch so ins gute Licht drücken. Das macht Herodes hier auch so. Sucht ihn und wenn ihr ihn gefunden habt, ich werde ihn auch anbeten. Vielleicht gehen wir auch zweimal im Jahr in die Kirche. Ich weiß, das betrifft heute keinen hier. Aber viele Menschen wiegen sich damit und sie sagen, ja, so schlecht bin ich ja eigentlich gar nicht. Denn ich will ja das Beste. Herodes wollte ja das Beste für sein Volk. Er sah ja, es ging ihm gut, ich bin ja da. Wer weiß, wenn ein anderer kommt, vielleicht geht es dem Volk ja nicht mehr so gut. Ein dritter Punkt, das ist die Unberechenbarkeit. Menschen, die Christus ablehnen, die ihn ignorieren, die werden unberechenbar. Die versuchen alles, um Jesus irgendwie aus dem Weg zu gehen. Sie versuchen alles, um die Berührung mit Jesus zu verhindern. Bloß keinen Kontakt. Dann ist man auch bereit zu lügen. Und im schlimmsten Fall, wir sehen das in der Geschichte, zu morden. Herodes war bereit zu morden. Und er mordete auch. Es war ihm völlig egal, wie viel Leid da angerichtet war, wurde, er mordete, bis er sich sicher war, dieser Jesus, er wird ausgeschaltet. Bloß kein Herrscherwechsel. Ich möchte der eigene Herrscher meines Lebens sein. Und die Folge dieser Menschen, das ist der Tod. Wir wissen aus sekundären Quellen, aus der biblischen Quellen, dass Herodes eines qualenvollen Todes stirbt. Das ist vielleicht nichts Ungewöhnliches. Ein Christ kann auch unter großen Schmerzen sterben. Aber für Herodes war es noch ein viel schlimmerer Tod, denn es bedeutet für ihn den ewigen Tod. Und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Wir können 40, 50, 60 Jahre Weihnachten unter den besten Umständen feiern, mit dem besten Essen, mit den teuersten Geschenken, mit den schönsten Häusern. Und wir können so viel Gutes tun, wie wir wollen, ein Wohltäter des Volkes sein. Aber wenn wir Jesus Christus nicht persönlich begegnet sind und wenn dieser Herrschaftswechsel in deinem Leben nicht stattgefunden hat, wenn du ihn nicht gesucht hast, sondern du hast ihn abgelehnt, du hast ihn nicht aufgenommen, sondern du hast ihn ignoriert, dann erwartet dich der ewige Tod. Das ist die These der Bibel. Ich möchte zusammenfassen in 5 Punkten, was wir gehört haben. Erstens, diese Menschen, die Weisen, die auf der Suche sind, sie sind suchend. David drückt es einmal so wunderschön aus. Psalm 26, Vers 8. Wir können es aufschlagen und nachlesen. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Psalm 26, 8. Und Psalm 27, 4 bis 8. Eines erbitte ich von dem Herrn, dass nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind. Und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Das war Lebensmotto von David. Ein wunderschöner Psalm. David suchte den Herrn. Der zweite Punkt, über den wir gesprochen haben, das ist die Beziehung, um anzubeten. Gott duldet keine Fernbeziehung. Gott möchte eine persönliche Beziehung haben. Könnt ihr euch vorstellen, als Ehepartner getrennt zu leben? Einer von mir aus in Köln, der andere irgendwo in Bayern, München vielleicht. Und dann über Monate, Jahre eine Fernbeziehung zu führen. Ganz kurz eine Erklärung für die, die nicht wissen, was eine Fernbeziehung ist. Eine Fernbeziehung, das ist, wenn zwei Menschen sich lieben, aber räumlich getrennt voneinander sind. Sie wohnen auf Distanz. Wie gerade gesagt, einer wohnt in der einen Stadt, der andere in einer anderen Stadt. Das ist so eine Fernbeziehung. Ja? So Wochenendbeziehung. Vielleicht fährt man dann mal zum Wochenende zu seinem Partner, zu seinem Freund und der eine vielleicht mal ein anderes Wochenende in die andere Stadt. Aber wisst ihr, was interessant ist? Ich habe mal ein bisschen recherchiert, ich habe herausgefunden, dass die meisten Leute einer Fernbeziehung, also die meisten Menschen, Mann und Frau einer Fernbeziehung, neben dieser Fernbeziehung auch noch andere Beziehungen führen. Und was sagte Gott zu seinem Volk, das erste Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Keine Beziehung zu anderen. Und das kann nur passieren, wenn du eine ganz persönliche Beziehung hast. Das war auch der Grund, warum die Männer persönlich nach Jerusalem gegangen sind. Es hat ihnen nicht gereicht, eine Fernbeziehung zu führen, sondern sie wollten Jesus ganz persönlich anbeten. Dritte, erfüllt mit der Freude, die nur Jesus geben kann. Kannst du das behaupten von dir und sagen, ja, ich habe diese Freude, diese ewige Freude. Es mag da kommen, was er will. Ich werde wie David jubeln und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Gemeinschaft mit Gott treten kann. Der vierte Punkt, hat in deinem Leben ein Herrschaftswechsel stattgefunden? Kannst du von dir sagen, ja, ich lasse mich in allen Dingen oder zumindest ich bemühe mich, ich versuche mich, ich strebe danach, mich in allen Dingen von Jesus Christus führen zu lassen. Und der fünfte Punkt, ich will ein Diener sein. So wie diese Männer, sie öffnen ihre Schatzkisten, sie geben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und es ist egal, was du hast, welche Fähigkeiten du hast, du kannst Gott mit allem dienen. Lass uns darüber nachdenken und uns heute überprüfen. Stell dir ganz persönlich die Frage heute, wo stehst du? Gehörst du zu der Gruppe, die ihn aufgenommen haben, die ihn suchen, jeden Tag suchen, die bereit sind, seinen Willen zu tun? Oder stehst du auf der Seite des Herodes, die unruhig werden, die ihn ablehnen, die so viele Ausreden haben? Warum es gerade nicht passt und nicht funktioniert? Das ist eine ganz persönliche Sache. Ich möchte mit den Worten schließen. Weihnachten ist eine Entscheidungsfrage. Denn an Weihnachten entscheidet sich, wo du stehst. Amen.